Sein Wecker läutet, Prag 1912. Er war ein recht schaffender Mann, er stand immer rechtzeitig auf, 6 Uhr in die Früh, er arbeitet sein täglicher Los. Aber dieser Tag war anders. Er hört die Wecke im Hintergrund läuten und er versucht die abzuschalten. Aber er merkte mal, seine Hand ist kein Menschenhand mehr. Und er denkt, sein Traum und Träume sind wirklicher als die Wirklichkeit. Berührte der Hand, es ist keine Hand mehr. Er berührte seinen Körper, es ist kein Menschenkörper mehr. Und er ist entschreckt zu merken, er ist ein riesen Kuchenschabe verwandelt. Mit dem Geniestreich der Dichter des 20. Jahrhunderts, der prophetische Jude Franz Kafka, fängt die Identitätskrise der modernen Mensch an. Wer ist dieser Mann? Ist ein Kuchenschaber oder ist ein Mensch? Bei Kafka spielt es keinen Unterschied. Der Mensch ist kein Mensch mehr, ist ein Routine gewesen, wie eine Kuchenschabe. Der Mensch hat seine Seele verloren. Er tut alles jeden Tag immer das Gleiche. Er trinkt sein Bier, schaut seinen Fernseher an. Der Mensch ist Routine geworden, wie ein Ungeziefer. Kafka hat gesehen, vor alle die Psychologen, denn die Dichter sind die großen Psychologen, die großen Menschenkenner, hat gesehen, der moderne Mensch steht in einer tiefen Krise. Und er hat das gesehen vor dem Ersten Weltkrieg, in einer Zeit, das wir Positivismus nennen. Seit der Aufklärung haben die modernen Menschen geglaubt, alles geht aufwärts. Durch Medizin, durch Technologie, durch Wissenschaft werden wir eine bessere Welt hier schaffen. Alles geht aufwärts. Und dazu haben wir die liberale Theologie, der sagte uns, Jesus gehört auch dazu. Ob der Gott ist oder nicht, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, er ist ein vorbildlicher Mensch. Wir lernen von ihm, ethisch und moralisch besserer Mensch zu sein. Alles geht besser, wir schaffen einen Himmel auf Erde. Und dann bricht der Erste Weltkrieg aus. 2 Jahre nach Kafkas prophetischer Schau, der wahre Mensch sein. Und was ist passiert? Da sind sie auf einer Seite eingegraben. Ich bin jetzt, wie Sie alle merken, ein schwäbischer Pfarrer von meiner Aussprache. Ich bin bei dem Schwäbischen Regiment. Da sind die Bayern hier, die Hessen hier, auch die Österreicher auf die andere Seite sind eingegraben. Franzosen, später Engländer. Wir schießen aufeinander und wir sehen keinen Mensch. Und wir sind kein Mensch. Wir sind Ungeziefer. Wir sind nur Menschen, Kanonenfutter. Ich schieße auf jemanden, den ich nicht sehe, er schießt auf mich, den ich nicht sehe. Ich weiß nicht, ob der getroffen ist oder nicht getroffen. Er ist kein Mensch, er ist nur ein Zielscheibe. Der Mensch ist nivelliert zu Kanonenfutter. Er hat keine Identität mehr. Keine Identität. Ich sehe nicht, auf was ich schieße. Ich weiß nicht, ob dich ihn umgebracht hatte. Ich, einer stirbt zu linke, einer zu rechte. Ich lebe. Niemand weiß das. Ich bin kein Mensch. Ich bin nur Kanonenfutter. Meine Identität ist geraubt. Die Erste Weltkrieg, wie ich als Geisteswissenschaft, ich habe erst promoviert in Kultur und Geisteswissenschaft, jeder Geisteswissenschaftler weiß, der Erste Weltkrieg ist die wichtigste Ereignis in die Welt, moderne Weltgeschichte, für ein Christ neben die Kreuzigung und Auferstehung Jesu die wichtigste Datum überhaupt. Bis dann glaubt der Mensch an sich. Nach dem Ersten Weltkrieg glaubt kein Mensch, kein denkender Mensch an der Menschsein. Der Mensch hat seine Persönlichkeit verloren. Er ist nur anonym Kanonenfutter geworden. Der Erste Weltkrieg endet diese ganze Epoche der Positivismus, dass alles besser wird. Die Ende der Endzeit ist angebrochen. Die Endzeit fängt an mit der Kreuzigung Jesu. Die Ende der Endzeit bricht an mit dem Ersten Weltkrieg. Und Riesenschlachtfelder. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass an der Mann, wo so gekämpft war, so viel war gekämpft, dass eine Deutsche, und das ist eine wahre Geschichte, auf ein Bahre getragen ist, und er geht 7 Meter in die Erde, so weich ist die Erde. 50 Jahre lang ist nichts gewachsen auf diese Gegend, viel schlimmer als Hiroshima, wissen Sie das? Der Erste Weltkrieg, der große Scheidewende in die moderne Mensch. Der Mensch verliert seine Ich, seine Identität. Er ist einer von einer Masse. Der Revolt der Massen, Ortega und Gasset 1929, eine Kenntnis in die Tiefe, was uns vorliegt. Und da gibt dann die Reaktion. In Deutschland haben wir hier im Schwabenland die Schwäbische Schule damals mit Heim, Schlatter und andere kehren zurück zu einer biblischen Theologie. Der Mensch ist verloren, Erbsünde. Der Mensch ist nicht der Herr der Welt, sondern der Mensch lebt in tiefster Erbsünde, er ist total angewiesen auf Christus. Karl Barth, der positive und negative Seite, beendete Liberaltheologie sogar mit seinem Römerbrief. Auslegung Schlatter gleicht ihn gleich an. Ich habe ein Seminar gehabt über Schlatter und Barth. Schlatter sagte, nicht biblisch genug. Du gehst nicht konsequent genug zurück zu Jesus und zu den Heiligen Schriften. Der hat sicher recht. Was war die beste der deutschen Reaktion? Am stärksten findet die Reaktion in England statt. 3 zentrale Gestalten bekehren sich zu Jesus und alle waren Atheisten zuerst. Sie kennen vielleicht am besten C.S. Lewis. Wer kennt C.S. Lewis? Ja gut, das ist eine lesende Gemeinde. Ich bin am richtigen Ort mit diesem Vortrag. C.S. Lewis hat ein dreifacher 1 in Oxford. Damals mit Göttingen die beste Universität der Welt. Er hat 3-fache 1, das ist das beste Note in die Geschichte der Universität. Er ist Professor für Mittelalterliteratur und er ist gegen Jesus. Und immer wieder trifft er intelligente Menschen, die fromm sind. Und das ärgert ihn. Und er kämpft gegen Jesus. Und dann plötzlich gibt eine Wende bei C.S. Lewis. Er schrieb in The Times Literary Supplement, bis heute die wichtigste literarische Zeitschrift in die englische Welt. Ich gebe auf. Jesus hat mich besiegt. Er ist besiegt. Und sein Leben lang hat C.S. Lewis Bücher geschrieben über Schmerzen, über Wunder, über alles Mögliche. Er hat eine große Krise erlebt, als seine jüdische Frau an Krebs starb und er hat fast seinen Glaube verloren. Er ist ein ganz tiefsinniger Mann. Hinter ihnen, wichtiger ihn, ist ein großer Amerikaner, der nach England geht, Thomas Stearns Eliot, T.S. Eliot, wer kennt ihn? Oh, wir haben gebildete Leute hier, das freut mich. Für meinen Geschmack die größte Englischsprachlyriker im 20. Jahrhundert. Thomas Stearns Eliot kommt aus das Teil Amerika, direkt in der Mitte, Missouri, wo Mark Twain kommt. Die sind bekannt als sehr individualistisch. Thomas Stearns Eliot schreibt in die 20er Jahre über die Hollow Men. Wir sind die leergefegte Menschen, die Strommenschen. Und er meint die Professoren wie die einfachen Menschen. Unser Kopf ist nur Stroh. Er zeigt alles als sinnlos. Auch in The Wasteland, die ersten 40 Seilen sind unter den größten Lyrik, die wir überhaupt kennen. Alles ist sinnlos geworden, bis die große Bekehrung. Aschermittwoch, Aschwednesday, vielleicht die größte 20. Jahrhundert Gedicht in die englische Sprache, seine Bekehrung. Und in Wien, man sieht sehr deutlich, es gibt nur einen wahren Mensch und das ist Christus. Und er bekehrt sich und sagt, es gibt nur Sinn in ihm, sonst gibt kein anderer Sinn. Und er wird die zentrale Gestalt in die anglikanische Kirche, auch in die englische Dichtung für 30 Jahre lang. Die dritte habe ich gekannt. Ich habe sehr wenig Genien im Leben gekannt, 2 oder 3. Er war einer, der heißt Sir Herbert Butterfield. Sir Herbert Butterfield ist ein Historiker. Er war sehr zentral in die methodistische Kirche in England. Er hat zwei bahnbrechende Bücher geschrieben, die ich glaube jetzt von Brunnen Verlag übersetzen. The Prophet in History and Christianity in History. Der Prophet in Geschichte und Christentum in Geschichte. Er sagte, und das fängt meine Doktorarbeit, das ist mein Schwanengesang in Geschichte, mit wem ich dann nicht mehr mit Geschichte zu tun, fängt an mit einem Aussatz über den Menschen, über seine Vergänglichkeit, ein ganz großer Historiker. Er sagt, jede Wissenschaft argumentiert in einem Kreis, wenn sie glaubt, dass Wissenschaft fähig ist, die zentralen Fragen des Lebens wissenschaftlich im Griff zu haben. Und was sind die zentralen Fragen? Schöpfung, Liebe, Identität, unser Thema, Leiden und Tod. Das sind die Anfangsthemen meiner Konfirmandenunterricht zum guten Teil. Und dann sagt er, wer kann uns Antwort geben auf die zentralen Fragen? Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Wie Gauguin in seinem Meisterwerk das bezeichnet. Er sagte, nur der Prophet und dann die endgültige Prophet Christus. Nur er gibt Antworten auf diese Frage. Und das würde jeder Philosoph heute sagen. Wir haben keine Antwort auf alle diese Fragen. Wir haben nur Fragezeichen. Antworten und ich komme zu glauben, nur durch diese Themen. Die Frage, woher kommen wir? Woher gibt die Liebe? Wo weiß ich, wer ich bin? Was für Sinn hat Leiden und Tod? Und als Butterfield an meiner Universität sprach, ich war gewählt, ihn durchzuführen, so ich habe Kontakt mit diesem Mann, als er sehr alt war. Aber es gab eine andere Reaktion, Totalitarismus. Das Land mit der durchgehenden Kulturtradition in christlichem Abendland, Italien, von dem Römischen Reich bis heute, nicht ununterbrochen, aber teilunterbrochen, hat ein Mann, Mussolini, der nur Rhetorik war, nur Schall, nur Lärm, aber keine Inhalt. Und dann gibt es zwei ernst zu nehmen, der Hitler und Stalin. Hitler heißt Schickelgrube. Können Sie sich vorstellen, dass man ging durch den Mord Heil Schickelgrube? Da würden die Leute nur schmunzeln. Stalin heißt auch nicht Stalin. Das bedeutet Stahl, Stalin. Dies sind zwei Menschen, die sehr ähnlich sind. Wie man redet, links und rechts ist reiner Unsinn. Man redet in einem Kreis, die treffen sich. Es gibt kaum Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Stalins Kommunismus. Die sind beide absolut extrem gegen die Mensch, totalitär. Nur ein Mensch gab in Russland, Stalin. Und nur ein Mensch gab in Deutschland, Hitler. Sonst sind sie keine Menschen, sie sind Kanonenfutter, sie sind da benutzt, wie im Ersten Weltkrieg, benutzt um die Zielsetzung ein Mensch. Die letzte Tiefe im übelsten Sinn im 20. Jahrhundert erreicht im Jahr 1942, neben 1914, die wichtigste Datum in unserer modernen Zeit. 1942 bezeichnet Stalingrad und es bezeichnet Auschwitz. Stalingrad, Hitler hat gesagt, ein deutscher Jugend weint nicht. Das bedeutet, er ist kein Mensch. Ein Mann, der nicht fähig ist zu weinen, ist kein Mensch. Wir haben genauso Gefühl wie Frauen und die behaupten, dass wir nicht weinen darf. Jesus hat geweint, David hat geweint, alle die großen Gestalten haben geweint. Es gilt unter Juden weinen, wenn man bewegt, als ein höheres Erlebnis wäre. Für Hitler weinen bedeutet was feighaft, was frauenhaft. Und das bedeutet ein Mensch, der Mann wird kein Mann, er wird nur ein Ziffer. Und Hitler hat gesagt, ein Deutscher wird nicht krank sein. Mein Onkel, meine Frau's Onkel, ging nach Russland und er hat keine Winterausrüstung mit 40 Grad Frost, weil er ein Deutscher ist, er ist stark. Er hat MS gekriegt durch diese Erfahrung. Hitler opfert sein ganzes Volk und sagt, ein Deutscher wird nicht zurückkehren. Und die ganze 6. Armee ist gefangen, der Krieg ist zu Ende, aber nicht bei Hitler. Hitler hat ein anderes Ziel, alle Juden umzubringen. Und der Krieg ging weiter. Wenn Hitler eine Wahl hat mit einer Eisenbahnlinie, entweder zur Front oder zur Konzentrationslager, er hat die zur Konzentrationslager, die Zielsetzung für die Zerstörung Judentum. Das bedeutet, er will er ist von Satan gegen Gottes eigene Volk gerufen sei. Sein satanischer Mensch in okkulten Kreisen, sehr starker Kult in seiner ganzen Auffassung. Stalin ist nicht besser. Stalin opfert die beste Bauer, weil sie Bourgeois sind. Er opfert seine Armee. Er hat, ich weiß nicht wie viele Gefangene am Anfang des Krieges. Alles wird geopfert sein für seine Zielsetzung. Heute wird Stalin als nationaler Held in Russland betrachtet. Wissen Sie das? Die Deutschen sind konsequent, für gut und schlecht. Die Deutschen kommen zu Griff mit der Vergangenheit. Le spät. Meine Frau hat in der Schule, im Gymnasium nichts gehört über Hitler in die 50er Jahre. Aber in die 60er Jahre fing an eine konsequente Fähigkeit mit der Vergangenheit. Die Japaner haben das nicht gehabt, die Italiener haben das nicht gehabt und die Österreicher sehr, sehr spät und auch nicht vollständig. Aber die Deutschen für schlecht und für gut. Konsequent und konsequent mit der Vergangenheit, dass heute in der Schule lernt man über den Dritten Reich in fast jeder Fach, in Germanistik, man lernt das in Religion, man in Ethik, sie nennen das und man geht fast zu weit mit diesem Thema. Auf jeden Fall, es gibt zwei hier besonders begabte Völker, die auseinander nicht prallen sollen, die Juden und die Deutschen. Denn die deutsche Juden war deutsch bis in ihre Fingerspitzen. Die gingen mehr freiwillig in den Ersten Weltkrieg als die Nicht-Juden. Sie sind mehr, haben mehr Tapferkeitsmodelle und wenn die Offiziere waren, zum guten Teil antisemitisch, trotzdem Auszeichnung ist das Wort. Tapferkeit, Auszeichnung, weil sie gekämpft für ihr Vaterland. Sie waren sehr national, nicht nationalistisch, aber sehr national. So dass viele wandern nicht von Deutschland aus, als Südländer macht. Was können Sie mir tun? Ich habe für Deutschland gekämpft, ich bin ein nationaler Held. Und diese Juden und die Deutschen sind beide hochbegabte Völker, aber total gegenseitig geartet. Die Deutschen haben immer die Fähigkeit, bis in moderne Zeit nicht mehr, das ist verloren gegangen, gemeinsam zu arbeiten für ein gemeinsames Ziel. Die Deutschen waren immer sozial weit voraus, seit Kamerunismus, seit dem 17. Jahrhundert, dass sie so eine Volks gemeinsam arbeiten für ein gemeinsames Ziel. Das ist nicht mehr der Fall. Das ist verloren gegangen. Die Juden sind genau anders gearbeitet. Die Juden sind unfähig, miteinander zu arbeiten. Wir sind das Volk der Individualisten. Wenn ich zu Hause komme, mit meinen zwei Schwestern, die beide bei Harvard studiert haben, mit meinem Vater und Mutter, meine Mutter lebt noch, sie ist 100 Jahre alt, mein Vater starb mit 94. Einer sagt was, ein anderer sagt das Gegenteil, ein dritter das Gegenteil. So geht es los unter den Juden. Ein deutscher Theologe, der wollte die Juden, weil er mit dem Gunkel, er war mit dem Psalmen beschäftigt, er redet mit einem Juden, er hat gesagt, er ist wahnsinnig. Man fängt mit ihnen an zu reden, er ist gleich leidenschaftlich dabei. Und wenn die Juden streiten miteinander, wenn man denkt, wenn die liberale Theologen mit den schriftgemäßen Theologen, das ist mild im Vergleich, wenn Juden miteinander streiten. Wir sind ein streitbarer Volk. Reich Ranitzky ist ein typischer Jude, ja? Für gut und für schlechte, ja? Das ist ein Verkörperung unser Tipp. Und dieses Volk der Individualisten, Gott hat immer Feinde dagegen geschickt, dass wir zusammen raufen. Er schickte die Palästinenser, er schickte der Präsident von Iran, er schickte alles durch die ganze Geschichte, dass wir zusammenarbeiten können, weil wir sind unfähig. Zusammenarbeiten. Wie viele Parteien gibt es in Israel so viel, wie in Weimar gegeben hat? Und wir sind ein Volk von 5 Millionen, nicht von 80 Millionen. Und dieses Volk der Individualisten wird beraubt ihren Namen. Das Wesen einer Person in der Bibel ist in seinem Namen. Jeder Jude heißt Israel als Mittelnamen, er wird als Israel, jeder jüdische Mann und die Frauen als Sarah. Die Namen sind geraubt. Und dann sind sie wie Vieh behandelt sein, keine Person mehr. Die Enthumanisierung, das individualistisch aller Völker, für gut und für schlecht individualistisch, in Viehwagen transportiert sein, namenlos zum Leben oder zum Tod. Dr. Mengele, ein Hochvertreter der deutschen Kultur, Doktor der Medizin, Doktor der Philosophie, ein sehr kluger Mann. Er entscheidet über Leben und Tod anstelle von Gott. Es sind zwei Schlangen. Ich habe gleich dieses, weil ich arbeite mit Bildern als Dichter und als Kunsthistoriker. Zwei Schlangen. Das ist das letzte Gericht. Zum Leben oder zum Tod. Und Mengele entscheidet. Das ist das satanische Gericht. Und als ob das nicht genug ist. Die Juden sind geraubt, ihre Namen. Sie sind viel behandelt. Und wo sind sie hingeschickt? So ein Dusch. Fließendes Wasser, das Zeichen der Reinheit in der Bibel. Statt Wasser kriegen sie Gas. Alles ist satanisch umgestellt von biblischen Bildern. Hitlers ganze Sprache ist alttestamentlich gegen Gottes eigenes Volk. Tausendjährige Friedensreich, die 12 Jahre dauert. Er redet über Blut und Boden. Hören Sie die Sprache. Statt heiliges Land, ein Land, ein Volk, ein Führer. Statt ein Gott, ein Volk, ein Land. Deuteronomium. Er nimmt das ganze Zentrum des Judentums und er verdeutscht das und er satanisch. Der macht das satanisch. Und ich sage euch eines. Jeder Nationalist ist die größte Gefahr für seine eigene Nation. Napoleon hat Frankreich zum Tod geblutet, im Namen Frankreich. In Russland, auch in Spanien, Frankreich wird nie eine Weltmacht sein nach Napoleon. Er hat Frankreich geblutet im Namen Nationalismus. Deutschland wird nie eine Weltmacht sein und wird nie ein Kulturmacht mehr sein. Deutschland ist zum Boden gestellt. Sicher gibt es ein paar Nobelpreisträger, das ist nicht die Frage. Die deutsche Intelligenz ist systematisch umgebracht. Die waren zum guten Teil nicht nur Juden, aber viele Nichtjuden, wie Hindemith, Hermann Scherken. Es gibt eine ganze Reihe von Nichtjuden, die ausgewandert, die nicht unter diesem Mann leben kann. Er hat Deutschland vernichtet, fleischlich, geistlich, seelisch. Das ist Nationalismus und das ist die lutherische Antwort. Ich bin mein schlimmster Feind. Jesus ist mein bester Freund. Ein Nationalist ist die schlimmste Feind seiner eigenen Nation. Das geht durch die ganze Geschichte. Und was passiert? Aus diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg kommt die nächste Entwicklung, immer natürlich durch die großen Dichter. Die Psychologen kommen hinterher. Aber die Dichter sehen voraus. Albert Camus, einer der wenigen großen Dichter, der den Nobelpreis für Literatur verdient. Die größte Dichter der modernen Zeit, Leo Tolstoi, hat nicht den Nobelpreis für Literatur gekriegt. Er ist mit Shakespeare zu vergleichen. Krieg und Frieden ist sicher der größte Buch, die je von einem Mensch geschrieben ist. Die Bibel ist Gottes Wort. Das ist was anderes. Hat nie den Nobelpreis für Literatur. Kafka hat nie den Nobelpreis. Die größten Leute haben das nicht. Und drittrangige Leute wie diese Frau, die Angst hat, diese psychoanalysierte Marxist, die Angst hat, überhaupt beim Publikum zu treten. Ein drittrangiger Dichter, sie kriegt den Nobelpreis für Literatur. So ist das. Die Camus nimmt diese Geschichte, die Entfremdung, Kafka begriff, die Entfremdung der moderne Mensch einen Schritt weiter. In sein größtes poetisches Meisterwerk, L'étranger, der Fremde, fremd zu sich selber, keine Identität. Er ging spazieren auf dem Strand in Nordafrika. Er sieht eine hübsche Frau, er vergewaltigt sie. Er hat es nicht getan, es war die Sonne. Und Chef Camus, der ein Genie ist, zeigt das, als ob die Sonne diese Frau vergewaltigt. Ich habe es nicht getan. Er bringt einen Menschen um, genau, ich habe es nicht, wie ein Alkoholiker, der sagt, es war der Alkohol, es war nicht ich. Und um seinen Verstand zu halten im Gefängnis, Camus ist genial. Er beschreibt die Unebenheiten am Boden. Er geht in einen kleinen Raum, er schaut nach, in den Schwabenland ist meistens öfter schwierig, das zu finden, für die schwäbische Putzfrau. Man sagt, wo uneben, und durch das hält er seinen Verstand. Aber er ist ein Fremder, fremd zu sich selber. Der nächste Schritt in die Identitätslosigkeit der moderne Mensch, der Fremde. Das geht über den Mensch ohne Eigenschaften von Musil, auch Josef Roths große Werken, wo der Mensch auch seine ganze Seele verloren hat. Der Rebellion, sehr wenig bekannt, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, Josef Roth, ganz große jüdisch-christliche Dichter. Die letzte Schrift ist die einzige deutschsprachige Dichte, die ich persönlich glaube, verdient den Oberpreis, Günter Grass und Böhlen. Nein, das ist Max Frisch. Und Max Frisch, Meisterwerk, Stille. Haben wir einen Schweizer hier? Keine. Ja, Max Frisch, Stille fängt an, ich heiße Stille. Und die ganze Geschichte ist ein Kafka-Labyrinth, rauszukriegen, wer er ist. Und er findet nichts zu sich selber. Er hat keine Identität. Liebe Brüder und Schwestern, die Identitätskrise, die zentrale Thema ist, die moderne Dichtung, auch jetzt die moderne Psychologie, ist nicht ein psychologisches Problem, ist es ein theologisches Problem. C.G. Jung, den ich überhaupt nicht schätze, hat aber 1933 ein Buch geschrieben, der moderne Mensch hat seine Seele verloren. Der sucht seine Seele, 1933. Der Problem der Ich-Verlorenheit ist, der Mensch kann nicht wissen, wer er ist ohne Gott. Und wenn er gottlos ist, kann er kein Ich mehr haben. Und ich werde das jetzt beweisen. Mein Konfrontationsunterricht, manche nennen das Konfirmandenunterricht, ich nenne das Konfrontationsunterricht, fängt an, so, jeder kriegt ein Bibel und in eine Gruppe gestellt. Und dann kommt die Frage, wie heißt du? Ich heiße Petro Roth, Herr Pfarrer. Ich habe gesagt, wer bist du, Petro? Sie sagt, Petro Roth. Ich habe gesagt, das ist nicht, was ich meine. Ich meine Folgendes, wenn du einen Brief liest, dass du geschrieben hast vor 3 Jahren, als du 11 warst oder 10, würdest du sagen, so war ich oder so bin ich. Und sie fängt zu denken an, das ist erlaubt unter Christen, oder? Wir haben denkende Menschen, ja. Und sie sagt, eigentlich so bin ich nicht mehr, Herr Pfarrer. Und ich habe gesagt, Peter, mit 18 wirst du auch anders. Und mit 25, 40, nicht nur das, jeden Tag sind wir anders. Rembrandt, einer der ganz großen Maler, hat sich selber ständig gemalt. Er interessiert sich nicht für Schönheit. Er will wissen, wer er ist. Und er merkte, er ist anders geworden. Jeden Tag sind wir anders geworden. Nebenan, unser Körper ändert sich innerhalb 3 Jahren. Der Körper ist total neu geschaffen. Aber das hat auch mit Geist zu tun. Wenn ich einen guten Tag habe, und das bedeutet, ich bin immer lieb zu meiner Frau, dass ich habe als Mr. Bean, ich schaue wie Mr. Bean und ich benehme mich wie Mr. Bean, muss ich irgendwas nett machen, ich bin sehr lieb zu meiner Frau, das ist mindestens, was ich bieten kann. Und ich habe 7 gute Gedichte geschrieben, die meine Frau auch für gute Gedichte hält. Und ich habe eine schöne Haydn-Sonate gehört von den großen Abenteuer und der Bahnbrecher in die Musik, Haydn ohne Haydn gibt kein Mozart, kein Beethoven, sogar kein Schubert. Und ich höre eine schöne Haydn-Sonate und da denke ich, ja, finde ich schön. Und da ist gepredigt, das ist ein gutes Publikum. Und dann kriege ich Grippe und ich habe 39 Grad und ich fange an die Dunkle in mein Leben zu denken, was man nicht gerne denkt, wo ich versagt habe, wo ich Dinge gesagt, die ich nicht sagen sollte oder wenn ich sollte was sagen und nicht sagen und so weiter. Und ich bin ein anderer Mensch und ich sehe meine Geschichte anders. Wer bin ich dann? Und ich frage die Konfrontierten in einer Dialog rauszukriegen, wer ich bin. Denn die Aussage, ich glaube an Gott oder ich glaube nicht an Gott, ist sinnlos. Ich, der nicht weiß, wer ich bin, glaubt an Gott. Oder ich, der weiß nicht, wer ich bin, glaubt nicht an Gott. Das ist sinnlose Aussage. Ich muss wissen, wer ich bin. So wen frage ich? Die sagen, ich frage meine Mutter. Wie alt bist du? Nein, dieses Mädchen da. Hä? Ja, genau in dieser Alter, ja. Ich frage meine Mutter, okay. Meine Mutter, ich sage zu ihr, was weiß deine Mutter über dich, die kein anderer Mensch weiß? Und wenn sie nachdenkt, sie sagt, die erste Jahr meines Lebens, die erste Gedanken, die erste Erinnerung, die wir haben, ist mit 4 oder 5, sehr selten mit 3, wenn was sehr tragisch passiert, manchmal sogar mit 5, aber meistens mit 4 Jahren. Dann sage ich, aber sagst du deiner Mutter alles, was du denkst und fühlst? Selbstverständlich nicht, Herr Pfarrer.
ja, ein Mädchen Frühpubertät sagt nicht ihrer Mutter alles, was sie denkt und fühlt. Ja, es ist ein sehr ungewöhnliches und besonders braves Mädchen, ein richtiger Gretchen, der sowas tut. Sowas gibt es sehr selten heute.
Dann habe ich gesagt, wie soll deine Mutter was über dich sagen? Wir Eltern kennen unsere Kinder nicht. Und wir bilden uns immer ein, dass wir unsere Kinder kennen. Wir kennen denen nicht, weil wir haben ein Wunschbild. Mein Sohn hat mir vorgeworfen, mein Sohn war so in mein Bild geschaffen sein. Als er mit 18 Jahren nach Amerika ging, man hat Vermutung, dass er Knochenkrebs, er musste untersucht, das hat er nicht. Meine Schwester traf ihn und sagt, David, das ist ein Wunschbild von dir, dein Sohn. Ja, er ist fromm, er dichtet sogar und nicht schlecht, ein bisschen wie Trachel, aber nicht schlecht. Er ist wie du, bis der Aufstand. Und dann wird es besonders hart, wie ich mit meinem Vater, der Aufstand gegen den Vater. Ich habe ihnen mein eigenes Wunschbild geschaffen. Das schaffen sehr wenige Eltern, das zu tun. Die meisten haben nur dieses Bild und sie wollen, dass das so. Es gibt in einer Musical Comedy in Amerika, ich zitiere lieber von Haydn als von Musical Comedy, aber das war ein sehr kluger Satz. My boy Bill, when he grows up, he will be. Mein Sohn Wilhelm, wenn er groß wird, er wird so sein. Und das ist, wie der Vater wünscht, nicht wie er ist. Wir haben, oder meine Tochter, oh ja, das ist ein Verhauen in ihr Zimmer, wenn man das sieht, aber sie hat ein guter Herz, so sagen die Mutter. Wir haben keine Ahnung über unsere Kinder, wirklich keine Ahnung. Ich habe wenig Ahnung über meinen Sohn und ich bin Psychologe, ich bin Dichter. Habe wenig Ahnung, mein Vater hat wenig Ahnung über mich. Ich frage dann, wenn die nicht weiß, wen frage ich? Ich frage einen Kenner, einen Psychologe. Ja, wisst ihr, es gibt 110 Stühle der Psychologie und die widersprechen sich links und rechts. Und ich sage euch eines, der mir sehr klar, die berühmten Psychologen waren kranke Menschen, die ihre Psychologie verkauft durch ihre Krankheit. Sigmund Freud hat ein Oedipus-Problem. Er war verliebt, physisch verliebt in seine Mutter. Er war überzeugt, alle Menschen sind so. Na, das ist nur Freud. Er entdeckte in die griechische Tragödie ein Oedipus, der tötet seinen Vater und heiratet seine Mutter. Aber er weiß nicht, dass es seine Mutter ist. Er hat kein Oedipus-Problem, nur Freud hat das. Warum in dieser Zeit die sexuelle Empfindung, die jeder Teenager hat, war unter Druck? Das wird nicht gesprochen, Schnitzler hat Freud sehr beeinflusst in dieser Art und die Gedanken gingen öfters in Bezug zu der Mutter von der Sohn, bei Freud sehr stark. Heutzutage ist das absolut nicht der Fall, wir gehen in die andere Extrem, diese Austoben der Sexualität, Primitivität, Dekadenz, niemand hat ein Oedipus-Problem. Ich habe einen Vetter, der ein Oedipus-Problem hat, es gibt sehr selten, er suchte immer eine Frau wie seine Mutter und seine Mutter ist eine streitbare Typ, die ist nicht sonderlich schön, aber streitbar sehr intelligent und er sucht eine streitbar sehr intelligente Frau, aber er redet noch mehr als ich und das ist viel gesagt, ja, und er streckt alle die Frauen ab und er hat bis jetzt, er ist über 50, keine Frau gefunden werden, aber er hat ein Oedipus-Problem, das ist sehr, sehr selten. Alfred Adler, der hoch in unseren Kreisen, war auch ein kranker Mensch. Haben Sie je Bilder von Alfred Adler gesehen? Er war klein, er hatte Minderwertigkeitsgefühl in die kaiserliche Zeit, wenn jeder Mann muss stark und groß sein. Und er zeigt sich so und seine ganze Psychologie ist nur seine eigene Pathologie. Er hat ein Minderwertigkeitsgefühl, das ist der Mittelpunkt seiner Psychologie, männlich und weiblich, man muss der richtige Mann sein und so weiter. Es ist seine Krankheit, die er sehr gut verkauft, auch unter evangelikalen Christen sehr gut verkauft. Die sind kranke Menschen und ihre ganze Psychologie ist nur ihre eigene Problematik. Viktor Frankl, der ganz Große, ist ehrlich. Er sagte, als ich 4 Jahre alt war, habe ich gemerkt, ich muss sterben. Ich habe mit 8 Jahren das gesehen. Und er merkte, das Leben ist sinnlos, wenn Tod alles nimmt weg. Und sein ganzes Leben lang sucht er Sinn. Und das ist seine Psychologie, der Sinnsuche. Und er findet Sinn in den lebendigen Gott Israels. Aber er gibt zu, meine ganze Psychologie ist gebunden an meine Problematik. Alle diese berühmten Psychologen sind Menschen mit einem Problem. Und sie verallgemeinen diese Probleme. Ich sage euch eine über Psychologie. Wer psychologisch denkt,
weiß, dass jeder Mensch anders ist als ich. Freud ist absolut unpsychologisch. Er glaubt, Menschen sind wie er. Das ist nicht wahr. Er jetzt redet über menschliche Natur und hat nie einen Arbeiter gesehen, er hat nie einen Bauer gesehen, er hat nur gearbeitet, oder fast nur, mit hoher Mittelklasse-Jüdinnen in einer untergehenden Kultur, und er sagt, das ist menschliche Natur, aber das ist psychologisch absolut Unsinn. Jeder Mensch ist anders als uns, und das ist sehr wichtig, denn in einer Ehe, ein Mann denkt männlich und eine Frau denkt weiblich. Und es ergänzt einander wunderbar in einer guten Ehe. Aber der Mann sagt, warum bist du unvernünftig? Und die Frau sagt, warum bist du so unsensibel zu mir? Denn die beiden reagieren wie eine Frau und wie ein Mann. Und das ist eine wunderbare Sache, aber man muss von vornherein lernen, die andere ist anders. Ich sage euch, wie eine gute Ehe funktioniert, mit einem Satz. Mit nur einem Satz kann ich euch sagen, was ich habe eine sehr gute Ehe, eine wunderbare Ehe. Man betont das Positive in die Gegenüber und man ist immer bewusst über die Schwäche in die eigene Person. Wenn beide das tun, muss die Ehe gelingen. Man ist sehr dankbar, dass jemand so positiv hat gegenüber, wenn man weiß, wie schwach man selber persönlich ist, und das ist wahrhaftig. Und wenn man betont, die Stärke des eigenen und die Schwäche der anderen geht jede Ehe kaputt. Das ist sehr einfach, ein Satz. Das steht auch im Neuen Testament, diese über die, wie man die andere hochhalten soll. Wer sind wir dann? Am Ende dieser Doppelstunde, wer bin ich, kommen wir zu folgender Kenntnis miteinander. Um zu wissen, wer wir sind, ein Mensch muss unsere ganze Geschichte kennen. Von der Zeit, als wir im Mutterleib sind, bis wir sterben. Diese Person, ganz anders als ich, Psychoanalytiker, muss nicht Abstand von uns, sondern Mitgefühl für uns. Das ist Frankl, das hat er auch, Rogers hat das auch, die Mitgefühl. Meine Frau sagte mir, David, du verstehst mich besser als jeder andere Mensch, weil du mich liebst. Ich will nicht beurteilt von einem Freudianer, der seine Theorie hat und mich mit Abstand. Ich will angenommen, wie ich bin, und geliebt werden. Diese Person muss sich mehr lieben als wir uns selbst. Und das ist viel gesagt. Aber Liebe bekannterweise macht blind. Und ich bin halb blind. Wenn ich meine Brille wegnehme, weiß ich nicht, ob ich hier in die Gemeindehaus oder ob ich in der Wilhelme bin. Ja? Aber wenn meine Brille anmache, ich merke, ich habe keinen Kangaroos und keine Affen bei mir, ich habe Menschen bei mir. Ja? Diese Person muss mich mehr lieben als mich selber und gleichzeitig total Abstand von mir haben. Er muss meine Träume richtig, Träume sind sehr wichtig, aber Freud missversteht Träume links und rechts, weil es besessen von Sexualität und er kennt dort sexuelle Bilder, er ist krank. Jeder hat seine eigene persönliche Symbolik. Es gibt keine allgemeine Symbolik, wie Jung meint, das ist reiner Unsinn. Jeder hat seine eigene Symbolik und er lernt das in seine Träume. Und diese Person muss unsere persönliche Symbolik, die geht sehr tief in unsere Seele hinein, diese Symbolik, er muss das wissen. Und dann frage ich meine Konfrontierten, wer allein kann das sein, der mich kennt? Von Mutterleib bis zum Tod, die mich mehr liebt als mich selber und trotzdem total objektiv mit Abstand mir gegenüber. Der kennt alle meine Gedanken und Gefühle. Wer allein kann das sein? Und wie antworten sie? Das kann nur Gott. Und dann sage ich, wenn man Gott verneint, wen verneint man auch? Und wie antworten sie? Mich selber. Und durch diese Konfrontation sind Menschen zum Glauben gekommen. Ein Mädchen hat sich gesagt, mit dieser sehr schnobistischen, sie sagt, ich melde mich nicht für Konfrontationsunterricht ein, ich will sie eine Chance geben, Herr Pfarrer, und dieser liberale Hock-Sinn, ich gebe sie eine Chance, und ich gehe in eine Stunde, ich finde das ganze Sache mit Kirche und Jesu unsinnig. Die hat sich bekehrt durch diese Stunde. Sie ist jetzt gläubige Christ, glücklich verheiratet. Sie muss jetzt, die Eltern haben gesagt, sie haben unsere Tochter von uns geraubt. Das war bekannte Sache in Mannheim. Ja, wenn raubt die Kinder zu Jesus, weg von den Eltern und ihre. Das ist, wo man steht heute. Wenn Kinder gläubig werden, wir sind die Schuldigen, ja. Und die Kinder, und dann sage ich die Eltern, die können die Kinder euch oder ihr Schöpfer. Die Kinder werden sich loslösen von euch und ihr eigene Wege gehen. Wem gehören sie? Mein Bauch gehört mir nicht. Natürlich ich als Mann nicht, aber mein Bauch gehört mir nicht, das gehört Gott. Im Moment, wenn wir Gott verneinen, können wir nie antworten, wer wir selber sind. Und diese Thema Identität ist sehr klar in Paulus. Wir sehen jetzt doch ein Spiegel in ein dunkles Wort, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Ich kenne ihn und ich kenne mich selber durch ihn. Wir leben dieser Selbstkenntnis entgegen. Aber wir wissen in diesem Moment, Jesus kennt mich. Meine Gedanken, meine Wege. Das ist ein gefährlicher Gedanke, weil wir haben manchmal böse Gedanken und böse Wege. Und wir versuchen, das fromm zu übertünken. Das können wir nicht vor Gott. Mit dem frommen Blick und die gefalteten Hände und die schönen Knoten bei der Haar und so weiter, wie das ist. Und man sitzt nur in die letzte Reihe, nie in die erste Reihe. Und diese fromme Getür, ja, ich sitze immer in die erste Reihe, weil ich nicht gut hören kann. Ja. Er weiß das und er kennt uns. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Die schönste Psalm, und ich sage das als Dichter unter alle die Psalmen, ist Psalm 139, eine der schönsten Gedichte in der Weltliteratur, aber viel wichtiger als das. Es ist die Identitätspsalmen. Und es hat einen ungeheuren Tiefgang. Es fängt an mit einer grundsätzlichen Aussage. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Und dann wird das vierfach ausgelegt, fleischlich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Now, wir Frommen glauben öfters, dass das fleischlich nicht wichtig ist. Und das ist Selbstlügner. Wir leben mit unserem Fleisch. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Geschlechtigkeiten, die Ehe. Manche können ohne das tun, aber im Allgemeinen brauchen wir das. Und ich sage euch eine, mit dieser auch, wer übergewichtig ist, ich gucke nicht dumm, deswegen fängt so übergewichtige Leute hier. Das ist, ich gucke niemand besonders an, ich kann euch guten Rat geben. Wissen Sie, wie Sie 5 Pfund in einer Woche abnehmen, gehen Sie in ein pietistisches Bibelheim. Sie kriegen karge Speisen und Sie kommen nach Hause 5 Pfund. Leichter. Ja, das ist guter Rat von einem Pfarrer, von einem pietistischen Pfarrer. Ja, man sagt, die Essen ist etwas besser geworden, aber ich weiß es nicht. Die Verneinung der Sexualität ist genauso dumm wie die Überbetonung der Sexualität. Das ist eine wichtige Sache mit uns und es ist eine wunderschöne Gabe, aber innerhalb der Ehe. Dann kommt der nächste Schritt. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Na, Kant und Hegel würden sagen, das ist der Höchste. Für Gott, das ist das Zweitniedrige, das Denken. Denken ist sehr einseitig. Verstehen hat nicht nur mit Verstand, es bedeutet Erleben. Man kann jemanden nur verstehen, nicht mit Verstand, sondern mit der ganzen Person verstehen. Tiefe Verständnis. Ich sage immer bei den Engelsjungen, wenn ich das auslege, ihr versteht diesen Text nicht, wenn sie alles im Voraus wissen. Sie müssen mitleben mit den Jungen, wie sie in Unkenntnis sind. Und wenn sie das nicht mitleben, können sie diesen Text nicht miterleben, nicht verstehen in die Tiefe. Verstehen ist nicht Kopfsache. Und das sollen die Professor längst lernen. Diese Kopfart von Theologie bringt uns nicht weiter. Aber es geht einen Schritt weiter. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Es kommt darauf an, auf welche Wege wir gehen. Und die Bibel sagt uns, gibt es nur 2 Wege. Die Wege hinter Jesus, der schmale Weg, oder die Wege positiv und negativ der Welt. Ob das sind sexsüchtig, wie die Leute heute sind, alkoholsüchtig, ob die für Wissenschaft, ob sie auch für große Kunst, das ist sehr schön, aber das ist unter Gott zu verstehen, nicht für sich selber und so weiter. Oder ob sie bereit sind, in den schmalen Weg der Nachfolge. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Welchen Weg wollt ihr gehen? Der Weg der Götzen oder der Weg mit der Haus Israel? Ich und mein Herr, wir wollen diesen Weg. Wie benutzen wir ihr Körper und unser Geist? Welche Wege gehen wir? Und es gibt eine höhere Stufe. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Wort. Durch das Wort hat Gott die Welt geschaffen. Wissen Sie, unsere Sprache verriet uns. Sehr viele Leute lernen zu einer Sprache von anderen und verlieren die Identität damit. Sie lernen Klischee. Ich bin als Dichter in einem Kampf seit ich 14 Jahren gegen Klischee, gegen allgemeine Aussage. Haydn war total gegen Klischee. Er sagte, ich lebe total entfernt. Ich musste original sein und das war im höchsten Grad. Unsere Sprache, wir hören, dass unser schlimmster Feind gestorben ist. Halleluja! Nein, 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 ich bin ein Christ und ich bin traurig. Die erste Reaktion zeigt, wie wir wirklich sind, nicht die Heuchelei nachher. Die Art, wie wir, wenn wir aufgeregt, die Worte, die wir benutzen, die offenbar, die entblößen uns. Das Wort geht aus die Tiefe. Und wissen Sie, ich weiß das als Dichter. Man fragte mich, wie kannst du so viel Gedichte? Ich habe in den letzten 2 Jahren mehr Gedichte geschrieben als Goethe in sein ganzes Leben. Die sind kurz, aber sehr bündige Gedichte. Ich kann nur sagen, die Worte kommen zu mir. Ich habe gesehen einmal einen Sänger, der kein gutes Musik gesungen, aber ich habe ihn angeschaut. Ich merkte, die Stimme ist fasziniert von seiner eigenen Stimme, denn sie kommt aus der Tiefe seiner eigenen Person. Gute Sänger merken das. Die Stimme kommt aus meiner eigenen Tiefe. Ein Klavierspieler merkte, ich habe auch Sachen in meinem Gebetsbuch, wo ich zeige, die Musik, wie die innere Mensch kommt durch die Finger, in den Geist, in den Finger. Das kommt raus, aber deutlicher durch die Stimme, durch das Wort. Es kommt aus die Tiefe von uns. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht Herr schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Bildtheologie, die Bibel ist Bildtheologie. Die Bibel redet mit einer durchgehenden Bildsprache. Lesen Sie nur Luther, lesen Sie nicht minderwertige Zeug. Luther ist ein Sprachgenie. Es gibt viel genauer Übersetzung, aber die Tiefe, die Vielschichtigkeit, die einheitliche Bildsprache, das hat Luther in höchsten Grad. Dieses Bild ist das Bild des Segen. Es läuft durch die ganze Bibel. Molde bei den Amalekiten. Solange seine Hände hochgehalten, ist Gottes Segen da. Als alter Mann wie ich, die Hände werden runterfallen, die muss hochgehalten. Simpson, die Langhaarige. Der, als er sein Geheimnis preisgegeben, kommt er in Gefängnis. Der Haar ist weg und es fängt langsam an zu wachsen. Und dann kommt der Ausständer gegen, in Form eines Segen, gegen die beiden Säule, 3000 Feinde, das ist mein Schriftlesen immer für Pfingsten, wo 3000 zum Glauben kommen. 3000 sterben für Israel. Israel gewinnt. Und Jesus geht einen Schritt weiter. Er lässt sich angenagelt am Kreuz und er starb auch für die Feinde, nicht nur für sein eigenes Volk. Die endgültige Segen, Schutz und Führung, das ist Segen, doch die ganze Bibel, Schutz und Führung. Dieses Bild, gehen wir weiter. Ich bin ein bisschen die Zeit überzogen, wäre langweilig, kann weitergehen, aber ich mache ein bisschen mehr. Ja, gehen wir ein bisschen weiter. Diese Erkenntnis ist mir so hoch, so wunderbar, ich kann sie nicht begreifen. Ich kann die Kreuzigung Jesus nicht begreifen. Warum wird jemand einen Weg der schreckliches Leiden gehen vor eine Bande von Versager? Das sind seine Jünger, eine Bande von Versager. Sie tun immer das Falsche, die ganze Passion. Die schlafen ein, die hauen ab vom Kreuz, sie verleugnen ihn. Nur einmal tut ein Junge das richtig, als Petrus bitterlich weinte. Sonst tun sie immer das. Warum tut er das? Und dann, von der Gerechtigkeitsstandpunkt, haben wir einen Jurist hier. Ich komme aus einer juristischen Familie, Sie auch, ja? Juristisch gesehen, wer ist verantwortlich für den Tod Jesu? Die zwei höchsten Gerechtigkeitssysteme, die die Welt je gekannt hat. Das Heilige Gesetz Gottes, ausgelegt von Profis, und das römische Recht, ausgelegt von Pontius Pilatus. Das römische Recht geht über napoleonische Recht, die spielt eine Geschichte durch die ganze europäische Rechtgebung. Die zwei höchste Gesetzgebung sagt, der Mann muss sterben. Total entgegengesetzt zu menschlicher Gerechtigkeit. Die Unschuldige starb für uns Schuldige. Na, wenn sie plötzlich verhaftet wäre als Autodieb, Sie werden schreien und sagen, ich habe kein Auto, aber ich habe ein Auto gestohlen, meine Frau's. Ja, das ist passiert. Meine Frau ist sehr gutgläubig und sie schließt das Auto nicht zu. Und ich habe gewusst, die Versicherung bezahlt keinen Pfennig, wenn das gestohlen. So, sie ging um die Ecke und ich habe die andere Schlüssel hier im Auto und ich habe das Auto gestohlen. Und meine Frau kommt zurück, der Auto ist nicht da und sie ging gleich zur Polizei. Gott sei Dank, sie trifft mich unterwegs. Das wäre sehr interessant, was geschehen wurde, wenn sie mich nicht getroffen. Da war in der eine Zeitung, als ich da in einem Vortrag, ja, ich bin Autodieb. Ja, das bin ich, ein Autodieb, ja. Aber seit dann schließt meine Frau immer das Auto zu. Es war pädagogisch ein guter Schlag, ja. Hier starb wirklich die Unschuldige für Unschuldige. Wohin soll ich fliehen für dein Geist? Wo soll ich gehen für dein Geist? Wohin soll ich fliehen für dein Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du Gott. Bist du da? Gott ist, wenn es einen Gott gibt, der muss den Himmel sein. Eigentlich Himmel ist, wo Christus ist. Bett ich mich bei den Toten, so bist du auch da. Das ist umwälzend radikal neu. Jesus ging in den Totenbereich und predigte das Evangelium. Die Menschen, die vorzeitig gestorben sind, 1. Petrus 3, 18 bis 22, Karsamstag. Hoher Festtag in allen Ostkirchen, russisch, griechisch und so weiter. Denn im Judentum, der Tod ist der Sünder Tod. Und der ist getrennt von Gott und getrennt von der Gemeinde. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Der Gott Israel, und das läuft durch das ganze Alte Testament, ist für alle Menschen aller Zeiten. Durch dich werde gesegnet alle Völker auf Erden. Er ist ein Held für die Heiden, er wird ein Licht für die Heiden und. Und dann die zentrale Aussage in diesem Psalm. Spreche ich, Finsternis möge mich decken, und Nacht statt Licht um mich sein, so werde auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Wann kommt Finsternis über das Land bei Jesus? Wer weiß das? Bei sein Kreuz, ja. Und da leuchtete sein Licht am allerstärksten in die Finsternis. Licht in die Finsternis. Die großen Maler des 17. Jahrhunderts, auch die kleinen Maler, malen ständig, wie der große Georges de la Tour, Rembrandt und andere, dass die Quelle des Lichts im Finsternis ist Jesu eigene Leib. Das Licht kommt von ihm, er ist Licht der Welt. Dieses Licht durchleuchtet die ganze Finsternis der Welt. Heiden, in einer der größten Sätze in die Musik, bis Gott schuf das Licht, dieses strahlende Licht, aus dem Finsternis. Wissen Sie, was das ist? Finsternis, erst das Kreuz und dieses Licht des Auferstehens. Das ist die erste Vordeutung von Kreuz und Auferstehen. Es fängt mit Dunkelheit an, mit Kreuz, und dann kommt das Licht, das Durchbrechen, das Licht, und das Licht als Bild der Auferstehung. Jetzt will ich, weil wir haben wenig Zeit, einen sehr schwierigen Text für euch analysieren, sehr kurz, diese Aussage. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde heben sich mit frechen Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinde geworden. Ein schwäbischer Professor, der genauso viele Bücher über den Psalmen geschrieben hat wie ich. Ich habe 4 oder 5, ich glaube, er hat 4 oder 5, er ist auch schriftgemäß, hat gesagt, 2 Aussagen der Psalmen darf ein Christ nicht beten. Und Sie werden gleich seine Meinung sein, ich nicht. Die Hass gegen die Feinde darf man nicht beten, weil Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Und dann, Herr, geh doch die Puppen, schau dir alle an, schau alle. Die sind sündige Menschen. Herr, schau mich an, ich bin lieben, ich bin gut und ich bin gerecht. Das darf man nicht beten, wir sind alle sündige Menschen. Falsch. Ich stelle euch die grundsätzliche Frage, wer ist mein schlimmster Feind und Gottes schlimmster Feind? Wer weiß das? Wer das weiß, fängt an, ein Christ zu sein. Wer ist mein schlimmster Feind und Gottes schlimmster Feind? Mir selber, ja. Und ich bete das gegen mich. Ich hasse das in mir, der sagt, ich will was. Oh, ich habe eine Schwäche. Und wissen Sie, was diese Schwäche ist? Bitte geben Sie mir das nicht. Das heißt Time. Weiß jemand hier, was Time ist? Oh, oh, oh. Sie gehen zum Zahnarzt regelmäßig, ja? Time ist ein Karamell, ein harter Karamell mit einem Schokoladebezug. Und ich bin süchtig. Das bedeutet, wenn ich fange an, zu meinem 60. Geburtstag habe ich 60 kleine Dimes von meiner Frau's Cousine. Eine für jeden Tag für 2 Monate. Nächsten Tag war der Schachtel leer. Ja? Ja, ja. Ich bete gegen diese Jaffin. Ich will haben, ich muss. Und dann diese Psalmen, wo man sagte, ich bin der Fromme. Ich sage dazu, ich will beten den messianischen Psalm. Und der unschuldig und gerecht ist, Christus. Wie ich gestern gesagt habe bei Abendmahl, wir steigen runter, drehe ich mich um, schaue den Kreuz an und sage, ich bin ein Sündiger unter Sündiger. Es gibt keine Aussage in dem Samen, die man nicht beten kann, wenn man das richtig versteht. Liebe Brüder und Schwestern, die Thema der Identitätskrise ist die missionarische Thema für uns heute. Die Leute, die da draußen, die sind Schatten, die wandeln, wie da steht in der Todesscham, die wandeln wie im Totenbereich, die sind nur Schattengestalten, die haben kein Ich. Die gehen jeder Ersatzglaube nach, die gegen Nationalsozialismus, Materialismus, Sexismus, alles was gibt, die machen das mit. Die sind nivelliert zu Menschen ohne Identität. Sie sind Massenmenschen und sie haben keine Seele mehr. Die müssen zu Menschen gemacht. Wer lebt, ist in Christus. Sie leben nicht. Die sind nur Schatten. Und wenn sie sterben, die gehen im Schattenbereich. Die Griechen haben ein gutes Wort für Hades, der Schattenbereich, das ist Totenbereich. Die sind keine Menschen. Es gibt nur ein Mensch. Siehe ein Mensch, der Mensch, der die Bildgleichnis Gottes wiederhergestellt, das ist Christus. Und dieser Mensch, wie Gott uns haben will, können wir sein. Nicht durch unser stufweise zum Himmelwerk, nein, nein, sondern durch seine runterkommen zu uns in die letzte Dreck gehasst und das alles ausgeliefert. Unser Sünde, unser Tod, unser Gericht, alles auf sich genommen, damit wir zu ihm gehören können. Und deswegen die Grundlage unserer Glaube ist Buße. Und ich kann das nicht genug wiederholen. Unter dem Kreuz Erkenntnis, ich komme mit leeren Händen. Ich bin nicht so weit. Ich habe in meiner Gemeinde einen Gemeinschaftsmann gehabt, der sehr, Professor Fritz hieß der Mann, er hat 12 Kinder. In meiner Gemeinde hat er gepredigt, er sagt, und was haben wir Gemeinschaftsleute gemacht im Dritten Reich? Wir haben keinen Finger gerührt, Juden zu helfen. Wir haben total versagt mit unserer Heiligung, schrittweise. Wir sind in den Dreck gelandet. Das war ein echter lutherisch-pietistische Predigt. Es geht nicht, wie weit wir gekommen sind. Es geht, wie tief Christus für uns gegangen ist. Nicht, wie weit wir gekommen, sondern wie tief er runtergekommen ist für uns. Lernen Sie das, wir sind total abhängig auf Christus, nicht auf unsere schönen Gedanken und schönen Worte. Luthers Lieblingswort für sich, und er war ehrlich, ist Dreck. Er hat das 100-fach, ich habe das nie in einer Luther-Konkordanz gelesen, wie viel vielleicht 1000-fach bezeugt, ich bin Dreck. Und in diesen Dreck geht Christus für uns, wird wie ein Wurm betrachtet. Wir werden morgen das Psalm 22. Wir leben nur aus seiner Gnade, nicht auf das, was wir vorbringen können. Wir kommen mit leeren Händen und wir kommen mit Schweigen. Für ein Japin ist das schwierig. Ich rede gerne. Man hat geschrieben über mich mit 13, als wir einschlafen, hat Japin geredet. Als wir aufwachten, hat Japin geredet. Niemand weiß, ob der dazwischen aufgehört hat. Ja. Wir bringen keine Worte, wir bringen keine Werte, wir bringen nichts für Christus. Wenn Sie das wissen, dass er sich entblößt, nachkomme ich von meinem Mutterleib und nachkehre ich zurück. Wenn Sie das wissen über die Macht der Sünde, die über uns steht, über die Macht der Sünde zollt den Tod und die Macht der Gericht Und wenn Sie wissen, Jesus hat das alles an unserer Stelle genommen, als Unsündiger, dann fangen Sie an, ein tiefer Christ zu sein. Nicht ich, Herr, sondern du, du allein. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du in mich und siehst alle meine Wege, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Kenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er segne euren Leib und eure Seele, euren Ausgang und euren Eingang, von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen. Ich entschuldige mich, ich habe zu lange geschwätzt heute, ja? Ja.